Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Und das sind heute unsere Themen. Dem Populismus widerstehen, heißt ein gestern veröffentlichtes Dokument der katholischen deutschen Bischofskonferenz. Es ist als Arbeitshilfe zum kirchlichen Umgang mit rechtspopulistischen Tendenzen gedacht. Unsterbliche Seele und Auferstehung, wie Muslime über Tod und Jenseits denken, hören Sie einen Beitrag in unserer Reihe den Islam leben und zu guter Letzt Gott, die Evolution und das orthodoxe Judentum, der Zoo-Rabbiner Nathan Slifkin und sein biblisches Naturkundemuseum in Israel. Auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund waren Abgeordnete der AfD unerwünscht, denn rechtspopulistische Thesen sollten dort kein Forum bekommen. Eine umstrittene Entscheidung, die das Ringen der Evangelischen Kirche mit der AfD einmal mehr deutlich macht. Auch die katholische Kirche sucht einen Umgang mit den Rechtspopulisten. In beiden Kirchen gibt es Mitglieder, die der AfD nahestehen. Gestern hat die katholische Bischofskonferenz eine sogenannte Arbeitshilfe zum kirchlichen Umgang mit rechtspopulistischen Tendenzen veröffentlicht. Sebastian Engelbrecht war für uns in Berlin dabei und fasst die zentralen Positionen zusammen.
74 Seiten hat die Deutsche Bischofskonferenz zum Thema Populismus vorgelegt. Es ist ein Heft mit Grundsatztexten für Gemeinden und kirchliche Einrichtungen, die sich mit dem Rechtspopulismus auseinandersetzen. Denn um diese Form des Populismus geht es im Wesentlichen. Zur Auflockerung sind Beispiele kirchlicher Initiativen eingestreut, die sich für Demokratie einsetzen, gegen Populismus, Rassismus, für Toleranz oder Integration von Einwanderern. Der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode stellte die Arbeitshilfe gestern in Berlin vor. Er erklärt, warum sich die Kirche gegen den Populismus wendet.
Was ist denn hier dann das Volk? Was ist beim Populismus der Populus? Und der Ismus am Ende bedeutet ja, dass da etwas sozusagen ins Feld geführt wird, was suggeriert, wir hören auf alle, aber sich verschließt vor bestimmten Menschen und bestimmte Menschen eher ausgrenzt. Es ist ja gerade die Gegentendenz zur Öffnung für alle.
Die Bischofskonferenz will mit ihrer Arbeitshilfe die Engagierten stärken, die von rechtspopulistischen Zynikern als Gutmenschen beschimpft werden. Sie will in den Gemeinden den Dialog zu Fragen anregen, die die Gesellschaft spalten, etwa zum Thema Migration. Dieser Dialog soll nicht nur ein Austausch von Argumenten bleiben, sondern auch echte Empathie für den anderen wecken. Der Ausschluss von Rechtspopulisten vom innerkirchlichen Diskurs wird also nicht als Lösung gesehen. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heese betont, mit dem Populismuspapier wende sich die Kirche auch an die Rechtspopulisten in den eigenen Reihen.
Das ist ja ein Papier, was ad extra in die Gesellschaft hineinwirken soll und auch ad intra. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass diese populistischen Tendenzen auch innerhalb unserer eigenen Kirche bestehen. Also das ist auch ein Antrieb gewesen, zu einer Sprachfähigkeit innerhalb unserer Kirche beizutragen.
In der Arbeitshilfe dominiert der Ton des Verstehens und Wahrnehmens in alle Richtungen. Die katholische Kirche will Flüchtlingen helfen und den Dialog mit den Populisten nicht verweigern. Denn nur in einem Klima des Mitgefühls sei es möglich, Menschenfeindliches zu benennen und den anderen zur Umkehr zu bewegen. Eine ausführliche theologische Begründung für das Engagement der Kirche gegen Rechtspopulismus sucht der Leser vergeblich. Die Bischöfe beziehen sich zuerst auf Formeln aus dem gesellschaftlichen Diskurs. Bischof Stefan Ackermann aus Trier bemüht die allgemeine Erklärung der Menschenrechte.
Ich würde mal aus meiner Perspektive sagen, wir haben, wenn man schaut, was verbindet uns in der Menschheitsfamilie, in der Völkergemeinschaft, haben wir keine bessere Grundlage, gewissermaßen grundgesetzlich, als die allgemeine Erklärung der Menschenrechte.
Die Menschenrechte sind für Ackermann untrennbar mit der Demokratie verbunden. Und nur in der Demokratie könne die Würde des Menschen abgesichert werden, meint Ackermann.
Diejenigen gefährden, das ist unsere Überzeugung, auch unser demokratisches Gemeinwesen und die internationale Ordnung, die sagen, also sozusagen die Menschenrechte sind zu einer gewissen Disposition einer Mehrheit, einer irgendwie gearteten Volkssouveränität oder auch kultureller, ethnischer, religiöser Tradition. Nein, der Geltungsanspruch ist universal.
So bildet eine weltlich-politische Argumentation in den grundsätzlichen Passagen den Kern der Arbeitshilfe gegen den Populismus. Ackermann bezog sich bei der Vorstellung des Papiers zudem auf den Satz des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, in dem dieser sowohl zum Rechtspopulismus als auch zur Einwanderung von Flüchtlingen Stellung nimmt. Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich, hatte Gauck im September 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise gesagt.
Die katholische Kirche hat gestern in Berlin ein Dokument zum kirchlichen Umgang mit rechtspopulistischen Tendenzen veröffentlicht. Sebastian Engelbrecht fasste das Schriftstück zusammen. Die monotheistischen Religionen gehen von der unsterblichen Seele und von der Auferstehung nach dem Tod aus. Vor allem im Christentum und im Islam spielt es deshalb eine große Rolle, im Bewusstsein des Todes zu leben. Doch in der modernen Welt schwindet bei Christen wie bei Muslimen der Glaube an solche Vorstellungen und der Umgang mit dem Tod wandelt sich. In unserer Reihe »Den Islam leben« hat Hüseyin Topel mit Experten über Tod und Jenseits im Islam gesprochen. Dabei erinnert er auch an die islamischen Mystiker, die sich in ihren Gedichten und Liedern häufig mit dem Tod beschäftigt haben.
Wahrlich, von Gott kommen wir und wahrlich, zu ihm werden wir zurückgebracht.
Dieser Vers aus dem Koran hat für Muslime eine zentrale Bedeutung. Sie denken an diesen Vers, wenn sie die Nachricht bekommen, dass Verwandte, Freunde oder Bekannte gestorben sind. An den Tod als eine Art Übergang ins Jenseits zu glauben, ist im Islam elementar und wird zu den 6 Glaubenswahrheiten gezählt. Der Münchner Islamwissenschaftler Erdoğan Karakaya beschäftigt sich täglich mit diesem Koranvers. Er ist Gründer der Initiative Kabir, eine Organisation für muslimische Grabstätten in Deutschland. Karakaya ist wichtig, sich bewusst zu sein,
dass es diese Unausweichlichkeit gibt und dass jede Schöpfung, die eine Seele in sich trägt, tatsächlich auch mit dem Tod konfrontiert wird. Und der Prophet Mohammed sagt auch in sehr vielen Aussagen, dass die Erinnerung an den Tod sehr wichtig ist, weil sie im Grunde genommen auch eine Neuausrichtung des weltlichen, also des irdischen Daseins mit sich bringt. Und der Gedanke an den Tod führt unweigerlich dazu, dass man das Jenseits erahnt oder denkt.
An das Jenseits zu denken, sich die eigene Sterblichkeit vor Augen zu führen, das ist ein zentraler Bestandteil des mystischen Islams, der auch als Sufismus bezeichnet wird und im Mittelalter entstanden ist.
Wenn du mein Leben nimmst, ist der Tod süß wie Zucker,
heißt es bei Maulana Jalaluddin Rumi, dem wohl bekanntesten islamischen Poeten. Gelehrte, Sufis und Dichter wie Rumi haben den Tod und die Auferstehung immer wieder mit Bildern und Metaphern beschrieben. Rumi hat seinen eigenen Todestag und seine Rückkehr zu Gott als Shevi Aruz, als Hochzeitsnacht bezeichnet, weil er dann auf ewig vereint sei mit der Liebe Gottes. Anders ausgedrückt in Rumis Sprache der Bilder und Metaphern.
Wie eine Blume im Frühjahr zu einem neuen Leben erwacht, kehrt der Mensch durch seine Auferstehung zu seinem Ursprung, zu Gott, zurück.
Eine alte Praxis in islamischen Sufi-Orden ist die sogenannte Rabta-i-Maut. Dabei handelt es sich um ein komplexes Gedankenexperiment, bei dem man sich mit hoher Konzentration in ein ganz bestimmtes Szenario vertiefen soll. die Vorstellung vom eigenen Tod. Erdoğan Karakaya erklärt dieses Ritual.
In Ordensgemeinschaften hat man unterschiedliche Methoden entwickelt, um die Idee der Endlichkeit sehr lebendig zu halten, damit es konkrete Auswirkungen auf das Verhalten in der Welt haben soll. Ein Beispiel wäre für solch eine Methode, sich in ein ausgehobenes Grab hineinzulegen und dort eine Zeit zu verbringen, die Enge des Grabes zu spüren und so durch den performativen Akt das eigene irdische Ende vorauszuahnen. Damit geht einher, dass man fast eine stoische Haltung zur Welt einnehmen soll, sodass Gutes und auch Schlechtes, was man im Leben erfahren wird, in Dank an Gott, also im sogenannten Alhamdulillah, angenommen werden kann.
Alhamdulillah ist einer der Schlüsselbegriffe in der islamischen Gebetskultur. Dieser Begriff soll den bedingungslosen Dank gegenüber dem Schöpfer ausdrücken. Das Ritual Rabatai Maut ist ein Weg, um diese Alhamdulillah-Haltung zu erreichen. Nicht nur asketische Ordensmitglieder, sondern auch einzelne osmanische Sultane haben dieses Ritual regelmäßig praktiziert. Beispielsweise Sultan Selim II. Dieser zog sich in ein kleines Kämmerchen zurück, das ungefähr so groß war wie ein Grab, um über seine eigene Vergänglichkeit nachzudenken. Ein Imam sitzt im Wohnzimmer einer muslimischen Familie im Rheinland und liest aus dem Koran. Die Verse sind der Seele einer kürzlich verstorbenen Person gewidmet. Die Verstorbenen mit Koranrezitationen ins Jenseits zu verabschieden, ist eine alte Tradition, die auch in Deutschland verbreitet ist. Bei solchen traurigen Anlässen kommen Freunde und Verwandte auch aus größerer Entfernung zusammen und stehen der Familie bei. Es wird natürlich über den Tod gesprochen, aber ein Großteil der Gäste unterhält sich schon nach wenigen Minuten über weltliche Dinge. Etwa, wo der Leichnam am besten beigesetzt werden sollte, ob in Deutschland oder in der Türkei. Vergänglichkeit und Jenseits aber sind kein Thema, nicht mal auf der Beerdigung. Das Diesseits bestimmt die Gespräche, ein bekanntes Phänomen für den Bestattungsexperten Karakaya.
Wenn wir heute beispielsweise über das Ansinnen des Todes sprechen und dass das auch eine Rolle in der islamischen Tradition hatte, gibt es aber gleichzeitig Daten, empirische Daten, die zeigen in Deutschland, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich als Muslime wahrnehmen, aber gleichzeitig nicht an das Jenseits glauben.
Das bedeutet laut Erdoğan Karakaya, eine islamische Glaubenswahrheit wird entweder nicht verstanden, ist nicht bekannt oder wird abgelehnt. Seiner Ansicht nach sollten islamische Theologen Fragen rund um den Tod und Jenseits besser vermitteln. Gelinge das nicht, sterbe auch unter Muslimen das Jenseits aus.
Wichtig wäre aus theologischer und aus gemeindespezifischer Wahrnehmung heraus, nochmal wieder stark zu machen, um den Jenseitsglauben nochmal neu zu thematisieren innerhalb muslimischer Gemeinschaft, auch in Deutschland.
Ein großes Problem haben viele Muslime in Deutschland mit der Frage, was passiert mit meinem besten Freund, der Christ ist? Oder kommt meine liebe jüdische Nachbarin etwa nicht ins Paradies? Matthias Rohe ist Islamwissenschaftler an der Universität Erlangen-Nürnberg. Er kennt diese Gedanken vieler Muslime und auch die gegensätzlichen Antworten. Die traditionalistische Sicht, oft vertreten von Extremisten, fasst er so zusammen.
Nein, nur ein Muslim kann im Jenseits ins Paradies kommen und jeder, der sich nicht zum Islam bekehrt, der ist verloren. Das ist eine Haltung, die oft kritisiert wird, beispielsweise schon mit der Begründung, es ist zwar schon aus islamisch-theologischer Sicht so, dass es eine natürliche Bestimmung der Menschen zum Islam gibt, die Fitra, aber nicht alle wissen das. Wer in einer nicht-muslimischen Familie groß geworden ist, sozialisiert wurde, vielleicht nie was davon gehört hat, dass es einen Islam gibt, soll der wirklich von Gott verworfen sein? Und da würden dann, denke ich, viele Muslime sagen, das kann wohl nicht richtig sein.
Matthias Rohe beobachtet unter Muslimen in Deutschland eine sich ausbreitende Haltung, die sagt,
dass auch andere Religionen ihre Wahrheiten haben. Und die haben überhaupt kein Problem damit, sich vorzustellen, dass man sich irgendwann im Paradies dann wieder treffen kann.
Hüseyin Topel berichtete in unserer Reihe Den Islam leben über Tod und Jenseits im Islam. Alle Beiträge der Reihe finden Sie in einem Dossier auf der Tag für Tag Seite im Internet.
Nathan Slifkin wird auch der Zoorabbiner genannt. Seit seiner Kindheit ist der orthodoxe Jude begeistert von Tieren. Und er ist davon überzeugt, dass Gott in der Evolution wirkt. Einige ultraorthodoxe Juden halten davon wenig und boykottieren deshalb seine Bücher und sein biblisches Naturkundemuseum. Das hat Nathan Slifkin 2014 in Israel gegründet und ist bis heute Direktor des Hauses. Der Zoorabbi will den streng religiösen, aber auch anderen Israelis das Tierreich der Bibel näher bringen. Lissi Kaufmann hat das Museum für uns in Israel besucht.
Langsam winden sich die kleinen Schlangen um die Handgelenke der Besucher. Anfassen ist hier ausdrücklich erlaubt. Dabei ist das hier kein Streichelzoo, sondern das biblische Naturkundemuseum in Beit Shemesh. In Beit Shemesh wohnen überwiegend ultraorthodoxe Juden. Im Industrieviertel der Stadt, im Zentrum Israels, begegnen Besucher dem Tierreich der Bibel. Viele der größeren Tiere wie Löwe, Gepard und Steinbock sind hier aus Platzgründen nur ausgestopft, die kleineren aber sind quicklebendig, kriechen, flattern und hoppeln. Jedidia Brauner, ein Museumsführer mit langem Bart und Kippa, holt eine Heuschrecke aus dem Terrarium. Man kennt sie als eine der von Gott gesandten Plagen aus dem 2. Buch Mose. Jetzt aber geht es um jüdische Speisevorschriften. This way. From all the millions of insects in the world, why is this the only kosher one? Jedidia fragt, warum wohl von allen Insekten ausgerechnet die Heuschrecke koscher sei. Die Besuchergruppe aus den USA rätselt, um sich dann zu einer rationalen Antwort durchzuringen. Wenn Heuschrecken in Massen auftauchen und die Ernte ruinieren, bleibt den Menschen als Nahrung nur noch die Heuschrecke selbst. Und laut modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen, so erklärt Jedidia, sind Heuschrecken zudem für die Menschen die nahrhafteste Speise schlechthin. Gegründet hat das biblische Naturkundemuseum vor 5 Jahren der Rabbiner Nathan Slifkin, von vielen auch der Zoorabbiner genannt. Ein orthodoxer Mann mit schwarzer Kippa und kurzem Bart. Zu Beginn der Tour erklärt er der 7-köpfigen Familie aus den USA, wie er zu diesem Museum kam.
Dieses Museum ist das Ergebnis meiner lebenslangen Leidenschaft für Tiere. Als ich 5 war, brachten meine Eltern mich erstmals in den Zoo und holten mich wieder ab, als ich 12 Jahre war. Und heute, in diesem Museum, geht es um die Verbindung zwischen Bibel und Tierreich.
Rabbiner Nathan Slifkin ging als Kind aber nicht nur in den Zoo, sondern auch auf eine ultraorthodoxe Schule in seiner Heimat England. Biologie war dort tabu, die Evolutionsgeschichte sowieso. Erst in der Talmudschule fing er an, sich damit zu befassen.
Meine Faszination für Tiere hat unweigerlich dazu geführt, dass mich die potenziellen Konflikte zwischen Zoologie und Judentum interessieren. Ich fand heraus, dass es seit vielen, vielen Jahrhunderten eine grundlegende Spaltung im Judentum gibt, zwischen jenen, die eher zum Rationalismus und jenen, die zum Mystizismus neigen. Also jenen, die Gott eher in der natürlichen oder aber eher in der übernatürlichen Welt erkennen. Ich gehöre zum rationalistischen Lager. Ich sehe Gottes Wirken in der Natur.
Später studierte er in Israel jüdische Geschichte und promovierte über rabbinische Herangehensweisen an die Zoologie. Heute betreibt Nathan Slifkin, der sich mittlerweile als modern orthodox bezeichnet, auch einen Blog namens Rationalist Judaism und schreibt Bücher. In einem davon geht es um die Evolutionstheorie. Es wird deshalb von einigen ultraorthodoxen Rabbinern boykottiert.
Anstatt damit jene orthodoxen Gruppen anzusprechen, die Teil der modernen Welt sind und die Wissenschaft akzeptieren, war meine Zielgruppe zunächst die ultraorthodoxe Gemeinde. Ich dachte, wenn ich mich auf Texte großer Rabbiner beziehe, würden sie es akzeptieren. So war es aber nicht. Sie fühlen sich bedroht durch die moderne Welt, durch moderne Wissenschaft. Auch wenn einige mein Buch gut fanden, die strenggläubige Gemeinschaft als Ganzes lehnt es ab.
Zwar verkauft Rabbi Nathan Slifkin sein Buch im Büro des Museums, In der Ausstellungshalle selbst aber ist nichts zum Thema Evolution zu finden. Absichtlich. Schließlich sollen gerade auch die streng Religiösen hierher kommen. Das Museum, erklärt Nathan Slifkin, wird von der israelischen Naturbehörde als Zoo gelistet. Die Behörde sei froh, dass der Rabbiner mit seiner Einrichtung all jene erreicht, die ansonsten nicht in Naturkundemuseen gingen und sehr wenig von der Tierwelt wüssten.
Die ultraorthodoxe Gemeinde lebt überwiegend in Städten. Hinzu kommt, dass sie kein Fernsehen schaut oder andere Medien konsumiert. Sie haben also kaum Wissen über die Natur. Sie sind für uns eine wichtige Zielgruppe und sie schätzen das Museum, die Möglichkeit, mehr über die Natur zu erfahren.
Die Familie aus den USA, die heute zu Besuch ist, ist zwar nicht religiös, hat aber trotzdem ihren Spaß und lernt einiges dazu. Sie dürfen Hamster in den Händen halten, die Stacheln des Igels berühren und eine Eidechse streicheln. Und sie erfahren von Jedidia Brauner, dem Museumsführer mit dem langen Bart, dass viele Tiernamen aus der Bibel in der Diaspora falsch übersetzt wurden. Denn nicht alle Tiere der Tora gab es beispielsweise in Europa und nicht alle Tiere in der Diaspora tauchen in der Bibel auf.
Wenn du heute in Israel fragst, was ein Schafan ist, werden sie auf dieses Tier zeigen, einen Hasen oder ein Kaninchen. Aber das ist nicht der Schafan aus der Tora. Woher wissen wir das? Schauen wir uns an, wie König David den Schafan beschreibt. Er sagt, auf den hohen Bergen lebt die Bergziege, auf den Felsen der Schafan. Wo aber lebt ein Kaninchen? Im Bau, unter der Erde. Außerdem sind sie im Nahen Osten nicht heimisch. Wer also ist dieser mysteriöse Schafan? Darf ich vorstellen? Der Schliefer.
Den Schliefer, ein moppeliges, graubraunes Tierchen mit kurzen Beinen, kann man in Israel im Naturreservat En Gedi am Toten Meer in freier Wildbahn entdecken. Im Industriegebiet von Beit Shemesh ist der Schliefer umzingelt von Besuchergruppen. Doch Rabbiner Nathan Slifkin hat sich ganz bewusst für dieses Konzept entschieden.
Ich möchte, dass die Menschen das Tierreich wertschätzen. Und Wertschätzung kommt durch enge Begegnungen. Ich habe Bildungsprogramme in Zoos geleitet. Und Zoos sind toll. Aber oft schläft der Löwe 50 Meter entfernt und du kannst ihn kaum entdecken. Ich wollte also eine Einrichtung, in der direkte Begegnungen mit Tieren möglich sind.
Um den wachsenden Besucheranfragen gerecht zu werden, wird das Biblische Naturkundemuseum im Herbst umziehen, in eine 5-mal so große Anlage. Dann werden die Tiere hier auch etwas mehr Freilauf genießen können.
Lissy Kaufmann hat für uns das Biblische Naturkundemuseum in Israel besucht und mit dem Zoo-Rabbi Nathan Slifkin gesprochen. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Redaktion hatte Andreas Mein. Mein Name ist Susanne Fritz. Im Anschluss an die Nachrichten geht's bei meiner Kollegin Petra Ensminger in der Länderzeit um die Frage, ob Extremwetter oder Cyberangriffe, wie gerüstet sind wir für den Katastrophenfall? Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Heute Abend hören Sie von 20.10 bis 20.30 Uhr die Sendung aus Religion und Gesellschaft Buddhas Haus im Westen. Pagoden und Gemeindeleben in Deutschland.